ursprünglich bei Frankfurt studiert, hat insbesondere 1999 seine Diplomarbeit bei Klaus Schumann gefertigt. Der Titel der Arbeit war auf Polynomgleichung basierende Magnetfeldkontrollsysteme. Hat dann 2003 an der Universität promoviert bei Hans Böhmer, der auch hier im Auditorium sitzt. Und einer der weiteren Gutachter war auch Klaus Schnorr, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Er war dann der zweite Jahr Juniorprofessor an der Technischen Universität in Darmstadt und ist jetzt seit 2007 Professor an der Fakultät für Mathematik der Universität Bochum und dem Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit. Und seine Hauptarbeitsgebiete liegen auch so im Bereich Kryptographie und Algorithmen. Der Vortrag lautet: Ein kryptografischer Tribut für Klaus Schmorr.
Vielen Dank für die Vorstellung. Sehr verehrte Gäste, lieber Klaus, es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein. Wie Sie schon gehört haben, habe ich hier studiert, von 1993 bis, ich glaube, 99, also so schlappe 12 Semester vielleicht. Und in dieser Zeit war ich nie hier in so einem großen und tollen Raum, sondern nur in so kleineren Hörsälen und vielleicht auch nie vor so einem großen Publikum. Also vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich werde mich heute so ein bisschen mit der Kryptographie beschäftigen und auch mit der Gittertheorie und den Arbeiten von Klaus Schnorr in diesem Bereich. Und wie Sie vielleicht wissen, die Kryptographie ist eine sehr alte Wissenschaft. Ne? Kryptografische Protokolle hat man schon vor tausenden von Jahren angeschaut, aber die moderne Kryptographie ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft. Ja, die beruht auf den Arbeiten von Diffie und Hellman und von Rivest, Shamir und Edelman aus den späten 70er Jahren. Und hier sind die ersten Konferenzen in der Kryptographie. Habe ich Ihnen hier mal aufgeschrieben. Also das ist die amerikanische Konferenz. Ne? Die haben sich ganz uneingenommen, wie die Amerikaner immer so sind, gleich Krypto genannt für die ganze Welt. Ne? Die wurde dann in Santa Barbara, fand die zum ersten Mal statt und findet sie auch heute noch statt. Also die findet jährlich da in der Nähe von Los Angeles statt. Und die erste europäische Kryptographie-Konferenz, und ich glaube, das ist kein Zufall gewesen, dass die hier in Deutschland stattgefunden hat, war in Burg Feuerstein. Das ist in Oberfranken. Und das werden Sie möglicherweise nicht wissen, wo das ist. Ich zumindest wusste das nicht. Also wenn man das mal nachschaut, dann liegt das in der Gegend von Erlangen und Nürnberg ist die größere Stadt, die nächstgrößere Stadt dann, also mitten im Nirgendwo und wurde damals organisiert von Thomas Beeth. Und ich schätze mal, dass Klaus Schnorr vielleicht auch seine Finger mit im Spiel hatte da bei der Organisation. Nur Teilnehmer, gut, also dazu kommen wir gleich. Und die Asiaten, die kamen so ein bisschen später, die kamen erst 8 Jahre später dazu, in Sydney dann. Gut, und hier habe ich die beiden Arbeiten von Klaus Schnorr bei dieser Konferenz mal rausgeschrieben. Also hier gibt es die erste Arbeit, ist die RSA Scheme Safe, also RSA ist das vielleicht wichtigste Public Key Verschlüsselungsverfahren. Und hier versucht Klaus Schnorr auf 5 Seiten zu klären, ob das sicher ist. Und da hat er einen Faktorisierungsalgorithmus für dieses System hier gefunden, aber für eine spezielle Verteilung von Ns, aus der ich nicht so ganz schlau geworden bin, als ich die Arbeit gelesen habe. Vielleicht. Also ich glaube, die Antwort auf die Frage ist erstmal ja, das ist halbwegs sicher, das RSA-Schema. Hier ist die zweite Arbeit und wenn Sie sich die anschauen, dann ist die ganz bemerkenswert, ne, für so eine internationale Konferenz. Also ich habe beim zweiten Mal, ist mir das erst aufgefallen, beim zweiten Hinschauen, was ist hier dann bemerkenswert? Die Arbeit ist auf Deutsch. Ne? Und ehrlich gesagt ist das, soweit ich informiert bin, bei der Eurogroup die einzige Arbeit, die jemals auf Deutsch verfasst wurde. Ja, und dann habe ich mal geschaut, bei Klaus Schnorrs Arbeiten, welche Arbeit wie oft zitiert wurde. Und diese Arbeit wurde, soweit ich das gesehen habe, in der internationalen Literatur niemals zitiert. Und das ist auch die einzige von Klaus Schnorr, die wirklich niemals zitiert wurde, weil sie eben auf Deutsch war. Ja? Also damals war das offensichtlich möglich, bei der Eurogroup noch auf Deutsch zu publizieren. Heute geht das nicht mehr. Ne? Und diese Arbeiten, diese Kryptografie-Konferenzen, die sind ein großer Erfolg geworden in der kryptografischen Community, sind heute sowas, die Tennisspieler würden sagen, vielleicht der Grand Slam, ne? Das ist hier vielleicht so, keine Ahnung, Wimbledon und US Open und Australian Open, haben wir 3. Und um Ihnen mal so einen Eindruck zu geben, heutzutage haben die so 400 bis 500 Teilnehmer, so etwa 200 Einreichungen und die nehmen so etwa 30 Beiträge an. Ne? Also das ist sozusagen der große Goldstandard da in der Kryptographie und Klaus Schnorr war einer der Pioniere, wie bei vielen Dingen. Ne? Und wenn man sich jetzt die nächsten 1,5 Jahrzehnte mal anschaut bei der Eurogroup, dann muss man sagen, ist das sozusagen die Klaus Schnorr-Krypt gewesen in den nächsten Jahren. Also die Kryptografen haben so große Datenbanken und da kann man mal nachschauen, wer wie oft wo publiziert hat. Und das habe ich mal gemacht, ne? Ich habe hier mal Eurogroup angeklickt. und dann die Jahre von 82 bis 97, das war so die aktivste Zeit von Klaus Schnorr bei der Eurocrypt, und dann sieht man hier so ein Ranking, und Klaus Schnorr ist da auf Platz 3 mit 12 Publikationen in diesen Jahren und 6-mal war er im Programmkomitee. Also das ist wahrscheinlich die beeindruckendste Leistung da überhaupt von der ganzen Eurocrypt. Das war vielleicht so die große Konferenz von Klaus Schnorr, ne, die er da mit angeleiert hat. Gut. Jetzt will ich auch zu der vielleicht berühmtesten Arbeit von Klaus Schnorr kommen. Die ist nicht bei der Eurocrypt erschienen, die ist nämlich bei der Krypto erschienen und die wurde heute schon 1-2 Mal angesprochen. Das ist nämlich, sind die sogenannten Schnorr-Unterschriften. Und wenn man da mal schaut, wie viele Zitierungen wir haben, das haben wir bei Google Scholar gemacht, dann sieht man, die Schnorr-Unterschriften haben heute so etwa 1700 Zitierungen. Also das ist nicht so schlecht, wenn Sie Wissenschaftler sind, wissen Sie, was das bedeutet. Und ich glaube, die Arbeit wurde schon genügend gelobt heute, deswegen will ich vielleicht mal sagen, was sie aus meiner Sicht ist. Aus meiner Sicht ist es vielleicht eine der simpelsten Ideen überhaupt von Klaus Schnorrs Arbeiten, aber manchmal zeigt das, dass die simplen Ideen gerade die guten Sachen sind. Ja? Also wenn Sie sich das anschauen, hier wird ein System vorgestellt, das beruht auf einem diskreten Logarithmus. Und das hatte man auch schon vorher in der Kryptographie. Da gab es schon die Elgamal-Signaturen, die beruhten auch auf dem diskreten Logarithmus. Aber die hatten einen Nachteil, man brauchte eben die volle Gruppe. Joachim von Sogarten hat das schon schön beschrieben, statt jetzt die volle Gruppe zu nehmen, also statt eine Primzahl zu nehmen und die volle multiplikative Gruppe ZB Stern zu betrachten, arbeiten wir eben in der Untergruppe, hier dieses Q ist ein Teiler von der Gruppenordnung, dann nehme ich den Generator von der Untergruppe und betrachte so ein diskretes Logarithmusproblem. Ich habe so ein H, das ist x mal der Generator mit sich selbst verknüpft und ich muss dieses x rausfinden. Und das Bemerkenswerte ist, wenn man jetzt in dieser Untergruppe arbeitet, und das nennt man den sogenannten Schnorr-Trick, ist, dass die Sicherheit von dieser Signatur einfach nicht runtergeht. Normalerweise würde man denken, das ist gar keine gute Idee. Ne? Ich nehme so eine Untergruppe und das Problem wird leichter. Ja? Weil ich gar nicht mehr so viele Möglichkeiten für das X habe. Das Q ist viel kleiner als das P minus 1. Aber interessanterweise ist das nicht der Fall. Nämlich, man hat so zwei Algorithmen. Einmal hat man einen Algorithmus für die große Gruppe hier, das ist ein Indexkalkulus. Der hat eine Laufzeit, die ist subexponentiell in der Bitlänge von dem P. Und für diese kleine Gruppe, da hat man eben schlechtere Algorithmen. Das sind so generische Algorithmen, das ist der Collard-Rohr-Algorithmus mit einer Laufzeit, die ist exponentiell in der Bitlänge von dem Q. Und was man jetzt macht, ist, man balanciert das aus. Ne? Man wählt das Q so groß, dass diese Laufzeit etwa so gut wird wie diese Laufzeit. Und dann kann man eben nichts Besseres machen. Und keiner weiß bis heute, wie man das irgendwie besser machen kann. Und der große Vorteil, den man hat bei diesen Signaturen, ist, dass man viel, viel kürzere Signaturen bekommt. Also beim diskreten Logarithmusproblem können Sie sich vorstellen, das P ist so etwa 500 Bit und die Signaturen sind doppelt so lang, da habe ich 1000 Bit Signatur, das ist sehr, sehr viel. Und bei den Schnorr-Signaturen kann ich eben das Q auf 160 Bit wählen und ich bekomme dann wirklich 320 Bit hin. Ne? Also die sind etwa ein Drittel so lang wie die originalen Elgamal-Signaturen. Ne? Und dieser Trick war so gut, dass die Amis den auch haben wollten, das haben wir auch schon angesprochen, im sogenannten DSA-Standard ist eigentlich, muss man sagen, sind das Schnorr-Signaturen standardisiert worden. Was die Amis gemacht haben, ist, die haben ein paar Variablen umbenannt und den Algorithmus so minimal modifiziert und heute heißt der DSA-Algorithmus. Ja? Also eigentlich ist das eine Frechheit, aber ich glaube, in der Wissenschaft ist dieser Algorithmus zumindest genügend gewürdigt worden und da ist es klar, dass das sozusagen die Schnorr-Signaturen sind. Ja? Und was auch schon angesprochen wurde von Joachim ist, ja, was daraus resultiert hat, war ein Patentstreit, weil Klaus Schnorr so schlau war, seinen Algorithmus und seinen Trick zu patentieren. Und jetzt habe ich mal gegoogelt nach diesem Patentstreit und da findet man ganz Erstaunliches. Google ist sowieso ganz erstaunlich. Ja, also man sieht hier so einen Originalbrief von Klaus Schnorr an damals Wolfgang Hitzky, das war der Vorsitzende dieser IEEE-Kommission der Standardisierung. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass dieser Brief online ist, Klaus? Ja, okay. Und da steht drin, dass es Klaus Antwort hier und gesagt hat, naja, das ist lizenziert hier für die Erzwagenkompanie und für Siemens AG. Und wahrscheinlich können Sie das nicht lesen, aber es steht unter anderem drin, this involves the screen box signatures using subgroups of the integers modeling prime T letter of the prime order Q. Das ist genau der Schnorr-Trick, den man so hat. Ne? Ja, und damals entbrannte dieser Streit so und der trieb merkwürdige Blüten und ich habe hier eine Blüte mal davon noch, die ich im Netz gefunden habe, weil ich sie sehr amüsant fand. nochmal aufgemalt. Und was wir finden, ist eine Schlussfolgerung von einer Arbeitsgruppe, die sich mit Patenten beschäftigt. Und die kommen zu dem Schluss, dass RSA und Schnorr behindern die Kryptographie und schnüren den Geschäftsverkehr ein. Ne? Ich lese Ihnen das mal vor, wenn Sie es nicht lesen können hier. Der Bereich der Kryptographie hat seine Besonderheiten. Ein Krypto-Algorithmus zu erfinden, erfordert relativ viel Gehirnschmalz und die durch die Patentierung der wesentlichen Schritte zu erreichen, Blockwirkung ist sehr hoch. So war es beim RSA-Patent und so weiter. In den 90er Jahren wurden schließlich unblockierte Algorithmen gefunden und zum Teil von der US-Regierung freigekauft. Aber ein Patent des Frankfurter Professors Klaus Schnorr machte den wieder einen Strich durch die Rechnung.
Also, Klaus Schnorr wird hier als der Rebell der Kryptographie dargestellt, der den E-Geschäftsverkehr behindert. Ich glaube, ganz so ist das nicht gewesen, aber vielleicht ist das auch gut, ab und zu mal zu kämpfen gegen solche Standardisierungsbehörden. Ja, also das war das Jahr 89, in dem die Schnorr-Signaturen sozusagen erfunden wurden und 91 standardisiert wurden. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass deswegen Klaus Schnorr folgerichtig vielleicht 1993 den Leibniz-Preis bekommen hat. Das ist der höchstdotierte deutsche Wissenschaftspreis und man kann nicht mehr so finden, wie hoch der dotiert war. Ich glaube 2,5 Millionen für 5 Jahre damals. Also heute sind es irgendwie 2,5 Millionen Euro, glaube ich, ne? Hier mal 1:1 umgerechnet. Ja, und in dieser Zeit, 1993, da habe ich gerade Abi gemacht und dann schieße ich hier irgendwie auf diese Arbeitsgruppe und diese Arbeitsgruppe, die hatte gerade, glaube ich, ihre Blüte war da deswegen am größten, weil auch der Leibniz-Preis so ein guter finanzieller Puffer war, um Mitarbeiter einzustellen. Also ich habe hier mal die Mitarbeiter, die mir noch so bekannt sind aus der Gruppe, habe ich mal aufgeschrieben. Ich hoffe, er hat keinen vergessen. Wenn nicht, möge er sich jetzt melden. Also das waren Harald Ritter, Carsten Rösner, Ralf Bersner, Michael Keip, Oliver Krüllmann, Martin Euchnauer, Simon Törner, Marc Fischling, Roger Fischling, Jean-Pierre Seifert, Johannes Merkel und dann als Gastdozent sozusagen auch Johannes Blömer. Habe ich einen vergessen? Weiß das einer? Ah, sehr gut. Traut sich keiner was zu sagen jetzt. Okay.
Ja, ein paar von denen, die ich im Netz gefunden habe, habe ich jetzt auch nochmal hier dargestellt. Also hier ist Marc Fischling, der ist mittlerweile Professor für Krypto in Darmstadt. Hier ist Johannes Merkel, mit dem habe ich neulich erst zusammengearbeitet, der ist in Essen bei der Seconet. Auch noch im Bereich Krypto tätig. Hier ist schon der Seifert, der ist mittlerweile Professor in Berlin für Kryptographie.
Also Klaus Schnorr hat auch für Nachwuchs gesorgt immer, die jetzt Kryptographie-Lehrstühle besetzen.
Und hier ist Roger Fischling, den habe ich leider nur so ein bisschen pixelig gefunden.
Der ist auch hier.
Der ist auch hier, ja, genau, ich sehe ihn da, genau. Und der spielt auch gleich eine Rolle auf der nächsten Folie.
Das war mein erster Kontakt mit der AG Schnorr. Und hier habe ich mal ein Übungsblatt von mir, das können Sie wahrscheinlich auch nicht lesen. Informatik 3, das war damals theoretische Informatik, das habe ich Ihnen mal gegeben. Und mein Tutor hier ist Roger Fischling. Und hier will ich irgendwas beweisen. Jetzt stand zum Beispiel f von n ist gleich o von n Quadrat. Und die Schlussfolgerung ist daraus, dass f von n nicht o von n sein kann. Also damals habe ich offensichtlich noch nicht so verstanden, was eine obere Schranke ist. Das ging noch nicht so gut. Hier muss ich irgendwas zeigen. Dann habe ich daraus messerscharf gefolgert, dass eine wahre Aussage daraus folgt und dann weiß ich nicht, Roger darauf hin, dass das gar nichts beweist, wenn ich aus irgendeiner falschen Aussage eine wahre Aussage folge. Also vielen Dank, Roger, dass du mir damals gezeigt hast, wie man falsch beweist. Ja, das ist schon mal schön. Das ist auch gut, sowas zu sehen, weil ich, dann wird man wieder gnädiger mit den Studenten, wenn man einen Schrott manchmal sieht. Okay, also das war mein erster Kontakt mit der Gruppe. Und mein erster Kontakt mit dem Boss der Gruppe war im Jahr 1995. Das war die diskrete Mathematikveranstaltung. Und ja, diskrete Mathematik ist meistens so ein Sammelsurium, da kann man machen, was man will. Und dann machen die meisten Leute ihr Steckenpferd. Und damals war das bei Klaus Schnorr natürlich sehr algebralastig und auch schon die Grundlagen der Kryptographie. Und das hat mir ganz gut gefallen, da habe ich einfach mal weitergemacht. Und dann gab es die Kryptographie 1-Veranstaltung 1995 und 96.
Ja, und was einem natürlich so in Erinnerung bleibt, da werden die Schnorr-Signaturen vorgestellt. Und sonst in der Mathematik ist das immer so, da hat man so Sätze von Gauss und von Euler und so, und dann kriegt man Schnorr-Signaturen und der Dozent ist wirklich Schnorr. Ne? Und da dachte ich damals, wow, klasse, Ich habe eine lebende Legende vor mir, das war super. Ja, da war ich ganz beeindruckt. Und dann habe ich einfach mal weitergemacht. Ne? Kapitel 2 gab es dann. Da weiß ich, da war ein großes Thema, die Sicherheit von der Schnorr-Authentifikation, weil Klaus Schnorr damals auch daran gearbeitet hat. Und das hat man dann auch in der Lehre irgendwie so gemerkt. Ne? Also heute würde man dazu sagen, forschungsorientierte Lehre. Und damals als Student hätte ich gesagt, es war so grenzwertig chaotisch, die Vorlesung. Ja, also da gab es so zahlreiche Versionen von Lemmata. Ich erinnere mich, in einer Sitzung hat Klaus Schnorr mal so Lemma 2 angeschrieben, hat das auch bewiesen und wir glaubten das alle, weil wir als Studenten sowieso alles geglaubt haben. Und in der nächsten Stunde kam er dann wieder rein und sagte, ja, also das Lemma 2 vom letzten Mal, das war noch nicht so ganz korrekt. Was in der Mathematikersprechweise heißt, das war falsch. Also hat er ein Lemma 2 Strich bewiesen. Und dann sah er das an und ging so ein bisschen auf und ab. Und dann entstand ein Lemma 2 Strich Strich. Ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das konvergiert ist gegen Ende der Vorlesung. Aber es gab mehrere Varianten dieses Lemmas. Und auch im Übungsbetrieb war das so. Ne? Da erinnere ich mich, dass Klaus Schnorr öfter als Professor in die Übung reinkam, was sehr ungewöhnlich war, dass überhaupt so ein Professor mal in so einer Übung war. Und ich vermute, dass er manchmal da war, um zu erfahren, ob seine Übungsaufgaben überhaupt Lösungen hatten. Also er sagte dann einmal, und da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, sagte er einmal, die Übungsaufgaben sind so zu verstehen, bitte korrigieren Sie zunächst die Übungsaufgabenstellung und lösen Sie dann die korrigierte Aufgabenstellung. Ja. Also das war echte forschungsorientierte Lehre. Ja, und ich glaube, damals habe ich gelernt, dass Forschung eben vielleicht auch so ein bisschen Chaos ist. Ne? Das ist vielleicht ganz gut so im Mathestudium, das mal mitzubekommen. Weil sonst am Anfang hat man immer so linear Algebra 1 und 2 und das ist immer alles perfekt. Ne? Da ist ein Professor da, der schreibt einen Satz an, alles passt perfekt zusammen. Und wenn man das selbst mal macht, dann passt eben nichts perfekt. Und dann denkt man immer, man ist der dümmste Mensch auf der Welt. Aber das ist manchmal ganz gut zu sehen, dass das in der Forschung wirklich auch so ist. Ne? Das ist so ein Trial-and-Error-Prozess. Also das war eine gute Lehrerfahrung. Ja, und dann hat das mich auch irgendwie gepackt. Dann habe ich zahlreiche Seminare und Oberseminare besucht in der folgenden Zeit. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein besonders misslungener Vortrag von mir über das Zahlkörpersieb. Vielen Dank nochmal, dass mich damals keiner gestoppt hat bei diesem Vortrag. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, und das wollte ich vielleicht heute nochmal erklären, müssen wir vielleicht eine kurze Runde machen, ist Klaus mysteriöses Verschwinden während der Seminare. Also als ich das erste Mal einen Vortrag gemacht habe, stand ich an der Tafel, habe irgendwas angeschrieben und so nach 15 Minuten verließ Klaus Schnorr den Saal. Das war ein Seminar, wo Klaus Schnorr das Seminar geleitet hat. Also Harald Ritter saß damals noch da, der auch so Doktorand war. Und ich sah ihn an und sagte, was soll ich jetzt machen? Und der sagte, mach ganz einfach weiter, das ist ganz normal. Klaus Schnorr verlässt immer das Seminar. Ja? Und dann so nach 15, 20 Minuten kam er dann meistens zurück. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat er sich das Paper ausgedruckt oder was auch immer. Und dann beschwerte er sich öfter, dass er nicht so recht mitkam im Seminar. Man war versucht zu sagen, das hätte einen Grund, aber als Student hat man sich das natürlich damals nicht getraut. Ja. Okay, gut, also das sind meine Erinnerungen so an die Zeit da. Ja, vielleicht will ich dann auch noch thematisch was sagen zu dieser Zeit.
Thematisch ging es in der Gruppe, und das ist meine Erinnerung, um die folgenden Themen,
Gitter, Gitter, nochmals Gitter. Also die ganze Gruppe war damals davon
infiziert und ich will Ihnen so ein bisschen die mathematische Definition mal geben. Also ein Gitter ist das präterabische Untergruppe des ROM, hatten wir heute schon auch mal gesehen. Das ist so ein bisschen die Mathematikerdefinition, das heißt der Nullpunkt ist da drin und für je zwei Punkte ist die Summe und die Differenz von zwei Punkten auch wieder ein Gitterpunkt.
Und die Informatiker haben ja eine andere Definition, die hätten ja eine Basis. Folgt aus dieser ersten Definition, also wenn ich ein Gitter habe, dann habe ich auch eine Basis, bestehend aus B1 bis Bn, die sind linear unabhängig und die Vektoren in diesem Raum sind jetzt die ganzzahligen Linearkombinationen von diesen Basisvektoren. Ja, also es ist wie so ein Vektorraum, dann nehmen Sie eben die reellwertigen Linearkombinationen und hier nehme ich die ganzzahligen Linearkombinationen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ich habe hier so ein Bildchen von so einem Gitter.
Also hier habe ich so einen Basisvektor, dieser Vektor ist B2 und jetzt nehme ich die ganze Linie. Ja, das ist minus B2, das ist minus 2B2 und so weiter.
Und wenn Sie die verbinden, dann bekommen Sie eben so eine Gitterstruktur. Und Thorsten hat das vorhin schon richtig gesagt, es gibt eben nicht nur eine Basis für so ein Gitter, sondern es gibt mehrere Basen. Also ich schicke Ihnen jetzt mal eine andere Basis. Hier wäre auch eine Basis. Und Sie sehen, wenn ich das zurückklappe hin und her, die Punkte selbst ändern sich nicht von dem Gitter, nur die Basis von dem Gitter ändert sich. Ne? Die Basis würde hier eben aus diesen zwei Basissektoren bestehen. Es gibt auch eine Invariante von diesem Gitter. Die Invariante ist eben das Parallelogramm, das Volumen des Parallelogramms, was von diesen beiden Basisvektoren eingeschlossen wird. Ne? Daumen hoch, dass das Volumen hier gleich bleibt. Ja, und eine der großen Fragestellungen ist, wie man so gute Basen findet. Was ist jetzt vielleicht eine gute Basis? Wenn ich Ihnen das jetzt nochmal im Dreidimensionalen so zeige, dann habe ich hier auch wieder zwei Basen. Einmal eine rote, das ist nämlich eine schlechte Basis, und eine blaue, das ist eine gute Basis. Und die gute Basis zeichnet sich dadurch aus, dass sie aus kurzen Vektoren besteht oder äquivalent, dass die Vektoren paarweise relativ orthogonal zueinander sind. Ne? So Orthogonalsysteme kriegen Sie nicht hin bei Gittern, aber die müssen so orthogonal wie möglich sein. Und wie bei vielen Problemen in der Mathematik ist das so, dass dieses Problem einfach ist in kleiner Dimension. Hier ist ein Algorithmus für Dimension 2 und man kennt auch gute Algorithmen für jede feste Dimension, aber wenn ich die Dimension beliebig mache, dann wird es eben schwierig. Und ich will Ihnen das gerade mal in Dimension 2 zeigen, was da so passiert. Also ich habe hier diesen sogenannten Gauss-Algorithmus, den gebe ich zwei Basisvektoren rein, die Anzahl der längeren von beiden sein, und dann ziehe ich von den längeren, ziehe ich ein ganzzahliges Vielfaches von den kürzeren ab, sodass der resultierende Vektor minimiert wird. Ja? Und jetzt mache ich hier diesen Schritt, die 1 ist das hier. Und falls ich wirklich so eine Reduktion von den Längeren durchgeführt habe, dann vertausche ich diese beiden Basisvektoren und gehe zurück zu Schritt 1. Ja? Und selbst wenn Sie noch nie Gitterreduktion in Ihrem Leben gesehen haben, dann haben Sie vielleicht so einen ähnlichen Algorithmus schon mal in Ihrem Leben gesehen. Ne? Denn das ist im Wesentlichen der GGT-Algorithmus. Wenn Sie hier ganze Zahlen einsetzen, dann nehmen Sie größere Zahlen, ziehen das Vielfache von der kleineren Zahl ab, dass die Zahl minimiert wird und dann wechseln Sie beiden Zahlen und so weiter. Das ist eine vektorielle Version des euklidischen Algorithmus. Und wenn man mal so schaut, so viele Algorithmen haben wir gar nicht so in der algorithmischen Zahlentheorie. Im Wesentlichen ist es so der euklidische Algorithmus und seine Verallgemeinerung. Ja? Und ich führe Ihnen das jetzt mal durch, so eine Gitterbasisreduktion. Also hier ist so eine schlechte Basis mit der startenden. Hier habe ich den längeren von den beiden Vektoren. Hier ist der kürzere von den beiden Vektoren und jetzt muss ich ein Vielfaches von diesem kürzeren muss ich von diesem Vektor hier abziehen. Ne? Das heißt, ein Vielfaches wäre hier, das nächste wäre hier unten irgendwo. Und ich muss das so machen, dass die Norm minimiert wird und das wird hier an diesem Punkt passieren. Ne? Also dann bekomme ich hier den und dann wechseln die Rollen von diesen beiden Vektoren. Ne? Das wird jetzt der längere. Jetzt gucke ich hier die Parallele an und schaue, welcher Punkt auf dieser Parallele ist hier der kürzeste. Ja, das ist dieser Punkt hier. Also bekomme ich den als kürzeren Vektor, die beiden Vektoren. Die Rollen sehen sich wieder, jetzt schaue ich diese Parallele an, das ist hier der kürzeste, das ist der hier oder der hier. Und dann terminiert dieser Algorithmus und gibt mir so eine kürzeste Basis. Ja? Also das passiert in Dimension 2. Das ist natürlich einfach, das konnte schon Gauss. Und jetzt ist die Frage, wie man das in größere Dimensionen macht.
Und dieser Frage hat sich Klaus Schnorr auch gestellt in seinen Arbeiten. Wir werden jetzt hier ein berühmtes Problem davon sehen. Ich will nicht nur eine kürzeste Basis, sondern was mir schon genügt ist, wenn ich so eine Basis gegeben habe, um ein dimensionales Gitter, einen Vektor zu finden, der eine minimale Länge hat in diesem Gitter, außer dem Nullvektor. Der Nullvektor ist natürlich auch immer drin, aber der ist trivial. Wenn man das so anschaut, dann könnte man vielleicht denken, das ist vielleicht gar nicht so ein schwieriges Problem. Und lange Zeit dachten die Kryptografen das auch. Ne? Also selbst bis in Mitte der 90er, als ich da war das nicht so klar irgendwie, ob das nicht ein einfaches Problem ist. Und Schuld daran hat teilweise dieser berühmte Algorithmus von Lenzner und Lobatz aus dem Jahr 1982, denn der gibt einen Polynomialzeitalgorithmus, der zwar nicht dieses kürzeste Vektorproblem löst, aber er löst es bis auf so einen Approximationsfaktor c hoch n. Wenn Sie sich die Originalarbeit anschauen, dann ist das c da die Wurzel aus der 2 in der Originalarbeit. Und in der Praxis hat man aber auch bessere Approximationsfaktoren erreicht, nämlich
4 Drittel hoch ein Viertel. Also vierte Wurzel aus 4 Drittel. Und das ist relativ klein. Also das ist so 1,07, wenn wir das ausrechnen. Und wenn Sie so einen Approximationsfaktor 1,07 hoch n haben, dann ist der für kleine n eben ziemlich gut. Und damals dachte man immer, naja, das ist kein schwieriges Problem. Und in der Praxis ist das auch viel leichter als das, was man erreichen kann. Ja, also viele Leute sagten, okay, Lenz-Valobas hat zwar so einen exponentiellen Faktor hier bei der Approximation, aber eigentlich kann man das viel besser. Und die Kryptografen haben das auch immer eingesetzt und haben alles Mögliche geknackt. Das werde ich Ihnen sofort zeigen. Ja. Was man auch wusste ist, wenn man das exakt lösen will, dann hat man exponentielle Laufzeit. 2 hoch n hoch log n ist sogar schlimmer als einfach exponentiell, ist sowas wie n hoch n. Ne. Und dann gab es einen erstaunlichen Algorithmus von Klaus Schnorr, der zeigt Folgendes. Ich kann auch so einen Approximationsfaktor mit ihrer Basis etwa k hoch 1 durch k erreichen, mit polynomiell vielen Aufrufen von so kleinsten Vektorproblemen in kleinerer Dimension. Und was das eigentlich macht, ist eine Interpolation zwischen diesen beiden Algorithmen. Wenn Sie sich die Algorithmen anschauen, dann macht der nichts anderes, als die ganze Zeit auf Dimension 2 zu projizieren und den Gauss-Algorithmus zu verwenden. Ja, und der zählt eben alle Vektoren auf. Was ich jetzt machen kann, ist, statt in Dimension 2 zu projizieren, kann ich auch eine feste Dimension k projizieren und mit diesem Algorithmus hier alle kleinen Vektoren aufzählen. Ne? Und ich bekomme dann eben viel, viel besser Approximationsfaktoren k hin für jedes feste k. Und ich kann sogar das k in Abhängigkeit von n definieren. Und wenn ich das mache und statt diesem Algorithmus hier den Kanal-Algorithmus, diesem Algorithmus, den wir jetzt erst nehmen, dann bekomme ich sowas wie einen subexponentiellen Approximationsfaktor für das kürzeste Vektorproblem hin. Und das ist das Beste, was man heutzutage kennt. Der ist so irgendwie 2 hoch n log log n durch log log log, sowas. Ja? Also ist fast 2 hoch n, fast so wie man hat, aber ist ein bisschen subexponentiell. Okay. Also das ist das, was man hier so erreichen konnte. Und wenn Sie das interessiert, das besitzt Anwendung weit über die Kryptographie hinaus und das ist in diesem Buch veröffentlicht und natürlich hat Klaus Schnorr auch ein Kapitel geschrieben in diesem Buch über die Anwendung des L3-Algorithmus und seiner Variation, nämlich der Schnorr-Reduktion. Und die Anwendung in der Kryptographie, die will ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen näher bringen. Und zwar glaubte man damals in der Kryptographie, dass man das Subset-Sum-Problem gut zur Konstruktion von kryptografischen Protokollen verwenden kann. Das Subset-Sum-Problem ist ein ganz klassisches Problem der Komplexitätstheorie, ein bekannt schweres Problem. Und das ist natürlich gut für die Kryptographie. Was man gern hätte, ist, dass das Brechen eines kryptografischen Systems so schwer ist wie das Brechen eines bekannt harten Problems. Das ist eben das Subset-Sum-Problem. Also beim Subset-Sum-Problem habe ich so Zahlen A1, A1 gegeben und die ganze Zahl S. Und gesucht ist eine Untermenge von diesen AIs, die sich zu dem S aufsummieren. Sie können das auch folgendermaßen schreiben. Sie suchen so einen Vektor V1 bis Vn, der aus Komponenten 1 besteht, sodass die Vi mal AI sich aufsummieren zu dem S. Ja? Das heißt also, wenn das Vi 0 ist, dann nehme ich das AI nicht rein. Und wenn das Vi 1 ist, dann nehme ich das AI eben rein. Ja? Und zu diesem Problem weiß man, dass das endlich schwer ist. Und jetzt gebe ich Ihnen mal eine Gitterbasis, also jetzt will ich Ihnen mal zeigen, was das so mit den Gittern zu tun hat. Also das ist jetzt eine Basis, hier steht eine Matrix. Entschuldigen Sie, dass ich die PowerPoint genommen habe. Also ganz grauenhaft, das ist eine Basismatrix hier, ne? Denken Sie sich die Klammer. Die Basismatrix ist ganz einfach, die besteht hier aus der Identitätsmatrix, und hier sind die AI und hier ist das S. Und jetzt sieht man Folgendes, wenn ich hier jetzt eine Linearkombination von diesen Zeilen, also hier sind die Basisvektoren, ich spanne mir die Gitter auf. Wenn ich eine Linearkombination für diese Zeilen nehme, dann erhalte ich eine Linearkombination von den AIs. Und wenn das die richtige ist, dann summiert die sich gerade zu S. Das heißt, wenn ich einmal das S abziehe, dann kommt da 0 raus in der letzten Komponente. Das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Also eine Linearkombination von den ersten drei Zeilen, dann ziehe ich den letzten Zeilenvektor ab und dann bekomme ich diesen Vektor. Ja, und Sie sehen schon, das ist ein kleiner Vektor in diesem Gitter. Ne? Der besteht aus Komponenten 0 und 1, wenn ich jetzt noch die einsetze, und 0 in der letzten Komponente. Das heißt, das hat irgendwie von kleinsten Vektoren zu tun in solchen Gittern. Ne? Und nicht sehr erstaunlich, hatte das einige
hier sehen Sie vielleicht die wichtigsten kryptanalytischen Resultate. Also Klaus Schnorr war nicht nur jemand, der kryptografische Systeme konstruiert hat, sondern auch jemand, der sie geknackt hat. Das macht so einen echten Kryptologen aus. Also hier ist der Schnorr-Euchner-Algorithmus, das ist vielleicht der beste bekannte praktische Algorithmus zu der Zeit gewesen, in den 90ern. Und das war auch ganz angenehm, als ich hier war, da hatte man eben sehr, sehr gute Algorithmen zum Knacken von kryptografischen Systemen. Da wird immer dafür zitiert, hier diese zweite Arbeit mit ganz furchtbar vielen Autoren, das nennt man die CJ-Loss-Arbeit, das sind gerade die Anfangsbuchstaben dieser Arbeit. Und es gibt die beste Basis für so ein und dann hier ist nochmal eine Arbeit, die was mit dem Subtraktionsproblem zu tun hat, mit dem sogenannten Corvinesse-System, das damals von Schnorr und Planer geknackt wurde, auf der Eurocop 95. Und die letzte Arbeit, ja, die hat erstmal nichts mit dem Subtraktionsproblem zu tun, aber vielleicht doch auf der nächsten Folie. Ja? Also diese letzte Arbeit, die verbindet das Faktorisieren von ganzen Zahlen mit sogenannten diophantischen Approximationen, das auch wieder nichts anderes ist als Gitterreduktion. Die kann ich in Form von Gitterreduktion ausdrücken. Und da gab es eine ganz faszinierende Verbindung von jeder Arbeit zu einem sehr wichtigen Resultat in den 90er Jahren, nämlich von Altay. Altay hat 1998 gezeigt, dass das SVP in der Tat schwer ist. Ne? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, das wusste man nicht. Also man dachte oder hoffte vielleicht als Kryptoanalyst, dass das Rechnen von kurzen Gittervektoren einfach ist, aber Altay hat gezeigt, nein, das ist schwer. Und in seinem Beweis hat er von dieser Arbeit, die ich Ihnen zuletzt gezeigt habe, hat er das Gitterbasis verwendet, die nennt man sogenannte Edelmann-Schnorr-Faktorisierungsbasis, und hat das Subset-Sum-Problem in diese Gitterinstanz eingebettet. Ja, dann kann man zeigen, die kurzen Vektoren sind wirklich 0 und 1 Vektoren und was daraus resultiert ist, dass man Subset-Sum auf so kurz ist das Gittervektorproblem reduzieren kann. Die Komplexitätstheoretiker unter Ihnen wissen, was das bedeutet, das ist ein schweres Problem, also muss das ja auch ein schweres Problem sein. Und für mich ist das eigentlich eine ganz faszinierende Verbindung von den drei berühmten Problemen in der Kryptologie, nämlich dem Faktorisierungsproblem, dem Gitterproblem, die man eigentlich zum Knacken von den Codes genommen hat, und dem Subset-Sum-Problem, was so das berühmteste, einfache, schwere Problem ist. Ja, und für die Kryptanalysten war das eigentlich ein schlechtes Resultat, ne? Weil die konnten jetzt sozusagen, die haben gesehen, das SVP ist eigentlich schwer und wenn ich das zum Knacken nehme, dann muss ich ein schweres Problem lösen. Aber die Kryptografen sind natürlich nicht doof, die haben gesagt, naja, wenn ich das nicht mehr zum Knacken nehmen kann, dann nehme ich es eben zum Konstruieren von Kryptosystemen. Ja? Und das ist das, was passiert ist. Also danach gab es das sogenannte Altay-Schnorr-Kryptosystem 1997. Und das war damals groß in der Presse, da hatten die Leute gesagt, na, das ist das erste System, das unknackbar ist, weil das auf irgendwie schweren Problemen basiert. Das stimmt aber nicht ganz, das war nämlich gar nicht SVP, sondern eine Approximation von SVP und von der zeigte man kurz später, dass sie gar nicht irgendwie schwer ist. Vielleicht das bemerkenswerteste Resultat in den letzten 10 Jahren in der Kryptographie ist das sogenannte Regelsystem. Das zeigt, dass ein Kryptosystem, das so schwer zu brechen ist, die kürzeste Vektoren mit n hoch 1,5 Approximationen. Ja? Diese Gittersysteme sind gerade groß in Mode in der Kryptographie, aber wenn man die wirklich implementieren will, hat man ein Problem. Weil die Dimension von diesen Gittern ist gigantisch. Ja? Die bekommt man zwar sicher, aber die Dimension von diesen Gittern und auch die Basen von den Gittern werden dann gigantisch, das heißt die Schlüssel werden einfach gigantisch groß. Und hier hat sich Klaus Schnorr auch wieder als Pionier erwiesen, denn er hat vor 4 Jahren so ein Identifikationsverfahren entwickelt, das auf quadratischen Formen basiert. Und bei diesen quadratischen Formen brauche ich eben nicht diese gigantischen Matrizen, die ich für die Basismatrizen von Gittern benötige, sondern da genügt es, dass ich eine Basismatrix mit konstanter Dimension habe. Das ist, glaube ich, ganz bemerkenswert und ich schätze, dass das vielleicht noch große Auswirkungen haben kann auf die Krypto. Gut. In meiner nächsten Folie will ich noch so eine kleine Ergänzung zu Joachims Vortrag geben, denn offensichtlich war Klaus Schnorr nicht nur in Oberwolfach, ne, was so die Mathematikerveranstaltung ist, sondern er war auch in Sackstuhl, was das Informatik-Äquivalent ist von Oberwolfach. Das liegt auch in nirgendwo, so in der Nähe von Trier. Und hier hat Klaus Schnorr, genau wie in Oberwolfach, auch eine
eine, so eine Serie mit initiiert von Kryptographie-Tagung. Damals mit UNISCO zusammen, der war rekrutiert, glaube ich, mit Ali Shamir aus Israel und später kam dann noch Jacques Stern von der ELS dazu. Und Sie sehen, hier gibt es auch so eine regelmäßige Fortsetzung von diesem Kryptographie-Seminar. Das ist, findet nicht so häufig statt wie in Europa, aber so alle 4-5 Jahre findet das statt. Und ja, wir versuchen da immer noch Kontinuität reinzubringen. Und ich habe mal nachgeschaut in den Teilnehmerlisten von diesem Seminar und Klaus Schnorr war bei allen diesen Tagungen dabei. Und ich schätze, lieber Klaus, du bist der Einzige, der bei allen diesen Tagungen dabei war. Ich kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Müssen wir nochmal nachschauen. Gut. Ja, vielleicht ist das die richtige Zeit, um so eine kleine Lehre zu ziehen. Also was kann man von Klaus Schnorr lernen, so als Student? Ja, einmal, wie man wissenschaftliche Strukturen schafft. Ne? Also wir haben das gesehen, Klaus Schnorr war Mitinitiator von Oberwolfach, von Dachstuhl und von verschiedenen und hat geholfen, verschiedene. Muss ich jetzt aufhören? Oder? Hat geholfen, verschiedene Kryptographiekonferenzen so ans Laufen zu bringen und ich glaube, das ist ganz wichtig und auch von seine Doktoranden besiedeln sozusagen die kryptographische Struktur in Deutschland. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass Klaus Schnorr die Wissenschaft immer ernst genommen hat. Ja, also bis ins hohe Alter war er stets produktiv und das ist, glaube ich, ganz, ganz bemerkenswert und ungewöhnlich auch. Ich kenne viele Professoren, die so im Alter von, naja, sagen wir mal 45, 50, 55 sagen, na, die Forschung ist nicht mehr so meins und ich bin jetzt lieber ein Manager und verwalte meine Gruppen. Und das war so gar nicht Klaus Schnorrs Ding. Und ich muss sagen, das rechne ich ihm hoch an, dass er zu jeder Zeit die Wissenschaft wirklich ernst genommen hat. Und damit einhergehend ist das vielleicht, und gerade für uns Junge ist das vielleicht interessant, ne? Vielleicht hat er die Drittmittel gar nicht so ernst genommen. Und das finde ich auch gut. Ne? Vielleicht ist das Geld weniger wichtig als die Wissenschaft. Ne? Das ist vielleicht das, was bleibt. Heute wird das manchmal vergessen, da sind die großen Gruppen manchmal wichtiger als die Wissenschaft. Und wenn man die Drittmittel vielleicht nicht so ernst nimmt, dann kann man das was machen, was Klaus Schnorr immer gemacht hat. Und das ist, die wirklich wichtigen und schweren Probleme anzugehen. Und das macht auch nicht jeder. Also wenn man sich die Arbeit von Klaus Schnorr anschaut, da stehen dann wirklich die Hammerprobleme drin. Dann wird die Faktorisierung angegangen oder das P- und gleich NP-Problem oder das diskrete Logarithmusproblem. Und ich glaube, das ist ganz bemerkenswert, diese schweren Probleme anzugehen und auch mit großem Erfolg anzugehen. Und ich denke, dass deswegen sollten wir Klaus Schnorr alle einen ganz dicken Applaus zugeben. Vielen Dank, wir können zum Essen übergehen.
Ja, vielen Dank für den schönen Festvortrag.
Genau, noch zwei Worte zum weiteren Ablauf der heutigen Veranstaltung. Es wird gleich noch Gelegenheit geben, draußen bei einem kleinen Empfang weitere Anekdoten zu vertiefen und so weiter. Für diejenigen Leute, die heute Abend sich zum Abendessen anschließen im Restaurant Mezzanotte in der Clemensstraße, gibt es Wegbeschreibungen.